mit Augustinus einfach beten, dass wenn ich rede, die Leute nicht auf mich gucken, sondern mit mir auf den einen, auf den ich gucke, auf dich, Herr. Dir sei Ehre. Amen. Amen. So, nach vielen Wochen und Monaten ist heute dran Teil 3 meiner Miniserie Gottes Liebe hat keinen Haken. Oh, cool, ihr wusstet noch was. Das freut mich sehr. Das heißt, wir sparen uns die Wiederholung der ersten beiden Teile. Teil 1 ging es ja so um Beispiele, wo menschliche Liebe einen Haken hat, selbstsüchtig, selbstbezogen ist. In Teil 2 haben wir uns mit Gott beschäftigt, der es gut meint mit uns, der uns heilen will, dass Heilung uns gehört. Und heute ist einfach zum Abrunden ja noch ein besonderes kleines Thema dran. Kennt ihr die Geschichte von dem Mann? Der war auch in Urlaub, irgendwo in den Alpen, und er ist so, Serpentin nennt man das, glaube ich, so eine Gebirgsstraße, so ganz kurvige Straße gefahren. Und da kommt ihm eine Frau entgegen im Auto, mitten in so einer richtig engen Kurve. Und weil es ja Sommerurlaub war, Fenster auf und so, plötzlich, wo die sich da so kurz begegnen, streckt die den Kopf aus dem Fenster und ruft: Schwein! Der Mann ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Was macht er? Er schreit zurück: Vergebt mir jetzt schon, das kommt auf die CD. Du verdammte Sau! Fährt um die Kurve und überfährt ein Schwein. Ja, da, ihr habt's verstanden. Ihr habt's verstanden. Viele Leute haben nämlich Schwierigkeiten damit zu glauben, dass andere Leute ihnen was Gutes tun wollen. Und sie gehen immer gleich vom Negativen aus, wie dieser nette Mann, der da auf seiner Urlaubsfahrt war. Er hielt das, was sie... Okay, jetzt haben sie auch die Letzten verstanden. Ich kann auch noch mal, oder? Mann, Auto, Gebirgsstraße, Frau will Mann warnen, ruft Schwein, Mann denkt, Frau beschimpft mich, ruft, ihr wisst schon. Okay. Ja, so entstehen Missverständnisse. Also viele Leute haben echt Probleme damit zu glauben, dass andere bereit sind, ihnen etwas Gutes zu tun. Und viele Leute haben auch ein Problem damit zu glauben, dass Gott es gut mit ihnen meint. Wir haben jetzt vor kurzem doppelt Ein- und Umschulung gefeiert als Familie am gleichen Tag. Und ich war mit unserer Großen, der Bernd ist mit dem Raphael in die Grundschule. Und bei uns gab es einen Gottesdienst, was ich cool fand. Thema Abraham war noch besser. Und dann haben wir Lieder gesungen und die waren auch gut. Aber in einem Lied war so ein Bild von Gott wieder drin, wo ich dachte, oh, so ein Segenslied. Das war wunderschön, bis auf in einer Strophe, dass Gottes Hand dich hält und dass seine Faust dich nur nicht erdrücken möge. Da habe ich gedacht, Faust, Gott, mich erdrücken? Die haben irgendwie, also die Predigt, wenn die den Gottesdienst irgendwann mal mir geben sollten, werde ich denen erzählen, dass Gott ganz andere Gedanken hat, als Menschen in seiner Faust zu zerdrücken, sondern er trägt Menschen, weil er Menschen nämlich liebt. Amen. Und er ist nicht unberechenbar und er ist nicht grob, sondern er ist einfach fantastisch und ja, einfach gut. Mein erster Punkt, die Predigt hat 3 Punkte, heißt: Gott finden, das Ende unserer Einsamkeit. Ich habe gelesen, dass Einsamkeit bald die am stärksten verbreitete Seuche unserer Gesellschaft sein wird. Könnt ihr euch das vorstellen, dass da was dran ist? Es gibt Erhebungen aus neuerer Zeit, die sagen, dass 1/4 der Bevölkerung an chronischer Einsamkeit leidet. Und man kann einsam sein inmitten von vielen Menschen. Du kannst in diesem Gottesdienst sitzen und da sitzen ja noch ein paar mehr und du kannst dich einsam fühlen. Es hat also nichts mit räumlicher Gemeinschaft zu tun. 1/4, sagen diese Statistiken, leidet an chronischer Einsamkeit. Diese Einsamkeit ist eine der häufigsten Ursachen für Selbstmorde. Jedes Jahr in Deutschland nehmen sich über 13.000 Männer und Frauen das Leben. Und auf jeden vollendeten Selbstmord kommen etwa 8 bis 10 Versuche, sich das Leben zu nehmen. So habe ich es gelesen. Also könnt ihr euch ausrechnen. 130.000, 140.000, über 100.000 auf jeden Fall. Einsamkeit. Die meisten Leute sehnen sich nach einer harmonischen Partnerschaft, aber in ganz Europa wird jede dritte Ehe geschieden. Und in Deutschland geht, laut Statistik, alle 5 Minuten eine Ehe in die Brüche, die Nächte inbegriffen. In Deutschland geht alle 5 Minuten eine Ehe in die Brüche, inklusive der Nächte. Also wenn wir 2 Stunden Gottesdienst haben, sind das 24 Ehen, 5 mal 12, ja, 2 mal 12, 2 Stunden. Jeder 5. Patient, der letzte Punkt meiner kleinen Statistik, der einen Allgemeinmediziner aufsucht, leidet an einer psychischen Erkrankung oder an körperlichen Symptomen, die psychisch bedingt sind. Und ein Mangel an Liebe, so sagen heute führende Psychotherapeuten, sei die Hauptursache für ernste Neurosen und sogar Psychosen bei Erwachsenen. Aber auch wenn du jetzt denkst, gehörst zu den Menschen, die sich keiner Einsamkeit bewusst sind. Es ist Tatsache, ich bin davon überzeugt, es gibt in jedem Menschen einen Hohlraum in seinem Herzen. Ein Hohlraum in deinem Inneren, in deiner Seele. Und der hat eine Form, dieser Hohlraum. Der hat eine Silhouette. Der sieht nämlich aus wie Gott selber. Weil nur einer, es ist wie so ein Puzzle, wo ein Teil fehlt. Und das Teil, was fehlt, kann nur Gott einsetzen. Niemand sonst. Das kann man natürlich ignorieren, ausblenden, mit viel Lärm und Geschäftigkeit überlagern. Aber trotzdem ist dieser Hohlraum einfach da. Denn wir sind von Gott her und zu Gott hin und gemäß Gottes Natur geschaffen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 17, 26, und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, dass sie Gott suchen, ob sie ihn tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Gott hat aus einem, aus Adam, dem ersten, jede Nation der Menschen gemacht. Und die größte Bestimmung von uns ist, Gott zu suchen und zu finden, zu tasten, zu fühlen, zu erleben. Jetzt macht Gott nicht so viel Krach und so viel Lärm wie dein Handy, dein Computer, dein Fernseher, dein Radio, dein CD-Player. Aber er ist ständig da. Und wenn du dir dessen bewusst wirst und ihn suchst, sagt die Bibel, wirst du ihn auf jeden Fall finden. F.F. Bosworth schreibt, wir haben 2 Paar Augen und die natürlichen Augen sind die unzuverlässigeren von beiden. Wenn man die zumacht und die Dinge um uns herum mal ausschließt, dann können wir mit den Augen des Glaubens sehen, die ewigen Dinge, die zuverlässigen Dinge. Meine Bibel sagt, dass Gott mit Mose geredet hat von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ist das nicht ein fantastisches Bild für einen Menschen in einer Beziehung mit Gott? Ich finde das cool, ich finde das stark. Das will ich haben, behalten und mir nicht klauen lassen. Diese Nähe zu Gott, Freund zu Freund. Heute sieht man Freunde sitzen in Eiscafés und Restaurants, die reden alle mit jemandem, aber irgendwie nicht mit dem, dem sie gegenüber sitzen. Und die Bibel sagt in 2. Chronik 16, 9, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Für alle Science-Fiction-Fans ist wie so ein, wenn man dann so gescannt wird. Kennt ihr das so? Das eine Raumschiff dem anderen. Okay, für alle, stellt euch vor, da kommt so ein Strahl aus dem Himmel und der durchfährt die ganze Gemeinde und guckt. Wer schreibt gerade keine SMS und denkt nicht dran, was es heute Mittag gibt, sondern wer ist ungeteilt, gerade jetzt auf Gott ausgerichtet. Und zack, ist er da, der Heilige Geist, und macht was mit dir. Egal, was ich erzähle, er macht ganz individuell was mit dir. Und das ist stark, wenn dein Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das war auch schon mein erster Punkt. Gott kennen beendet unsere Einsamkeit. Der 2. Punkt ist ein bisschen intensiver und den habe ich mal so in Befehlsform geschrieben. Ist mir egal, ob es dir gefällt, ich finde es gut. Mein 2. Punkt heißt, du musst. Kein seichtes, nettes, diplomatisches, wenn du möchtest, das wäre ganz nett, sondern du musst, davon bin ich überzeugt. Du musst Gott als Vater kennenlernen. Du musst Gott als Vater kennenlernen. Wir haben einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber ich weiß in meinem Herzen, Das Zentrum, wo wir immer wieder landen, ist Gott, der Vater. Das Ende der Identitätslinie der Gottheit ist immer bei Gott, dem Vater. Wer ist Jesus? Der Sohn. Der Sohn von wem? Wir sagen das oft, aber vergessen, dass es ja dann Bezugspunkt gibt zu dem Vater. Der Heilige Geist, wer ist er? Der Geist des Vaters. Er weist auch wieder dahin. Es geht, wenn wir an Jesus denken, wenn wir ans Kreuz denken, Christus hat mit seinem Fleisch diesen Vorhang, diese Trennungslinie zu Gott zerrissen. Es geht um Versöhnung mit wem? Mit Gott, dem Vater. Mit der Versöhnung mit der höchsten Autorität im Universum. Hebräer 10, 19 sagt, da wir nun durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Johannes 14, 6, dort sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, Johannes 16, 28. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, Johannes 14. Jesus betete zum Vater, Jesus ist der Sohn des Vaters, Jesus unterordnete sich dem Vater, Jesus redete ständig von dem Vater. Also, ja, er war begierig darauf, uns einen vorzustellen, uns mit einem bekannt, vertraut in Beziehung zu setzen, mit dem Vater. Jetzt ist das ja, wenn man das Wort schon sagt, als ich das Wort Vater zum ersten Mal gesagt habe, bei meiner Überschrift, wäre es ganz spannend, wenn wir jetzt Leinwände hätten für jeden Kopf. Und alle Projektionen bei dem Stichwort Vater mal bildlich gesehen hätten. Es wären nette dabei gewesen und welche, die man öffentlich nicht gerne zeigt. Es ist einfach so. Und das Spannende ist herauszufinden, wie ist Vaterschaft wirklich? Viele Männer, die Väter sind, haben das so gar nicht erlebt. Und darum wollen wir uns das Original anschauen. Wie ist Gott, der Vater? Den wollen wir heute tastend erkennen, fühlen, anfassen, berühren, um einfach zu wissen, wie ist Vaterschaft gemeint? Weil sonst sind wir wie die drei Blinden. Kennt ihr die drei Blinden beim König? Die kamen zum König und der wollte, dem war langweilig in der vormedialen Zeit und hat die drei Blinden einen Elefanten sehen lassen. Der eine sagt, er wusste nicht, was da steht. Der eine sagt, hier ist ein Baumstamm. Was hat er zu packen gekriegt? Das Bein vom Elefant. Für den war das real und klar, das Ding ist dick und rund. Was hier vom König steht, ist ein Baumstamm. Der zweite Blinde sagt, oh, das ist ja eine Schlange. Der hat den Rüssel zu fassen bekommen. Etwas sich Windendes. Der dritte sagte, das ist ein Palmblatt eines riesigen Baumes. Das ist ein Blatt, der hat's Ohr gekriegt. Und vielleicht gab es noch einen weiteren und der ist in die falsche Richtung gelaufen und hat gesagt, hier gibt es überhaupt nichts. Weder ein Baum noch ein Palmblatt, noch eine Schlange, noch ein Elefant. So. Und so haben wir alle vielleicht ein Stück zu packen gekriegt von Gott, dem Vater. Und der eine sagt, der ist so, der andere ist so und der nächste sagt, den gibt es überhaupt gar nicht. Aber die Tatsache, dass wir etwas Bestimmtes wahrnehmen, sagt noch nicht, dass wir angekommen sind bei der Realität dessen, wie Gott der Vater ist. Ja, jetzt habe ich mir zur Illustration was mitgebracht. Das ist also eine Attrappe, keine Angst. Ja, für alle liebenden Mütter, da ist keiner, der jetzt da drin ausharren muss. Könnt ihr das sehen? Ich ziehe mal die ein bisschen zurück. Schwuppdiwupp. Schon haben wir das Kind im Zentrum. Ja, stell dir mal vor, da bist du drin. Klein, setzt deinen Namen ein. Iris, Bernd, Angelika, Regine, Fritz, Walder, Eulalia, oder wie du auch heißt. Da liegst du drin und machst dir Gedanken, was ist ein Vater? Und ich habe mir mal ein paar Dinge aufgeschrieben, ja, die mir einfach dazu eingefallen sind. Ein Vater ist einer, der stärker ist als ich. Gefällt mir das? Auf jeden Fall ist das so. Ein Vater ist einer, der mehr weiß als ich. Nicht wie Hiob sagte zu seinen Freunden, mit euch wird die Weisheit aussterben. Ne? So, die waren so überzeugt, voll den Durchblick zu haben. Nein, wenn ich mir bewusst bin, da ist ein Vater, Gottes Vater, dann weiß er mehr als ich. Ein Vater, auch im Irdischen, ist in der Regel größer als ich. Meiner ist das bis heute geblieben. Bei anderen ändert sich das. So, bei meinem Mann und seinem Vater ist das nicht so geblieben. Ein Vater ist einer, der über mehr Erfahrung verfügt als ich. Ein Vater ist einer, der Macht über mein Leben hat. Wenn du fragst, Papa, darf ich? Und du kriegst ein Nein, dann weißt du, dass das stimmt. Ein Vater ist einer, der legitimen, also rechtmäßigen Einfluss auf mich hat. Vater ist einer, der für meine Existenz verantwortlich ist. Hätte meine Mutter alleine so nicht hingekriegt. Ein Vater ist einer, der für meine materielle Versorgung zuständig ist. Lass mal die Rollendiskussion und die ganzen modernen Sachen außer Acht, aber meistens ist es doch immer noch so. Also altmodisch halt auf jeden Fall. Ein Vater ist einer, der mich vor Gefahren besser schützen kann als sonst jemand. Einer, der sagt, wenn du an mein Kind willst, Freundchen, da kriegst du es erstmal. Die Mütter sind ja, also die haben weniger Kraft, die sind aber genauso rabiat mindestens. Ne? Und die Väter, hier, wenn du meinem Süßen was tust, dann siehst du aber alt aus. Er ist ein Beschützer. Ein Vater ist einer, dem ich nachempfunden bin, ähnlich bin. Der hat schon gehört, oh, du siehst gerade aus wie dein Vater. Oder du gehst, neulich war der Bernd, gab es irgendein Sonderangebot beim Supermarkt, der mit L anfängt. Wir haben alle im Auto gewartet und er kam so aus der Tür. Und ich habe so geguckt, denke ich, Mensch, der läuft wie sein Vater. Habe ich ihm dann auch gesagt, aber es hat ihn also nicht in eine seelsorgerliche Krise gestürzt. Ja, hat er gesagt. So. Kannst du schon mal checken, ob da Dinge sind, die vielleicht Gott noch berühren muss. Also einer, dem du ähnlich bist, auf die eine oder andere Weise. Ein Vater ist einer, dessen Merkmale ich trage. Ja, ob es mir gefällt oder nicht. Ein Vater ist einer, der mich herausfordert. Also ich erlebe das so bei uns und bei vielen anderen Familien, die ich beobachte. Die Mutti, sie sagen, nee, kletter lieber nicht da hoch, Schatz, bleib doch hier auf dem Spielplatz. Und der Papa sagt, komm mal, guck mal, wie hoch du kommst. Auf, egal ob du Sandalen anhast oder nicht. Mach ab, sieh zu. Also Väter fordern heraus. Ein Vater ist einer, der meine Schwächen sehen kann. Ja. Ein Vater ist einer, von dem ich zutiefst abhängig bin. Ein Vater ist einer, der Autorität besitzt. Das ist nicht jedermanns Lieblingswort, aber das gehört zur Vaterschaft. Vater, das ist eine exklusive Beziehung, weil jeder eigentlich nur einen hat. Jemand sagte zwar, früher hatten alle Familien 4 Kinder, heute hat jedes Kind 4 Eltern, aber so richtig eigentlich, so im Original von Gott gedacht, ist das ein einmaliges Ding, ein Monopol. Vater. Gott sagt, oder Jesus sagt, wir sollen niemanden in diesem Sinn Vater nennen auf Erden, weil wir haben einen Vater im Himmel, den wir ehren sollen und der dieses Recht, unser geistlicher Vater zu sein, ja, innehat in dieser exklusiven Weise. Jetzt kommen noch ein paar nette Sachen. Ein Vater ist einer, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Also wenn der Fußball in die falsche Richtung geflogen ist oder wenn irgendwie einer klingelt und erzählt, ihr Sohn hat, ihre Tochter hat, dann kommt der Papa meistens ins Spiel und sagt, und? Erzähl mal. Und dann geht's los. In Liebe, aber in Klarheit. So soll's sein. Ein Vater ist einer, der meinem Leben Grenzen setzt, der mich nicht im Winter nachts um 10 Schlitten fahren lässt oder ähnliche Sachen, ja? Ein Vater ist einer, der mich erzieht und zurechtweist. Ein Vater ist der, dessen Namen ich trage. Ein Vater ist der, von dem die Sicht anderer Leute mich betreffend abhängt. Ah, das ist doch der Sohn von dem. Nimm ich dich wieder. Den Bernd sehen manche Leute und sagen, ja, dass du der Sohn vom alten Bernd bist. Verzeiht das alt. durch die Namensgleichheit muss man das jetzt unterscheiden. Das sieht man doch sofort. Genau, wir waren neulich in Dietz auf einer Kunstausstellung, da war ein älterer Herr, der hat früher mit meinem Schwiegervater zusammengearbeitet. Er hat gesagt, ja, genau so kam der damals an, wie du oder wie sie heute aussehen. Ja, das ist der Sohn von dem und dem. In der Bibel heißt es dann Ben von irgendjemand. Ben Hur, kennt ihr den? Der Sohn von Hur. Das war eine ganz klare Identitäts, ja, in einem Zusammenhang. Ja, wenn der Vater schon so war, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt der Volksmund auch, dann ist der Sohn auch so oder die Tochter. Ein Vater ist einer, der mir Türen öffnet, Chancen einräumt oder der sie mir verschließt. Der mir vielleicht bestimmte Schulwege öffnet, der mich fördert, der mich in bestimmte Richtungen laufen lässt oder aber mir Dinge, ja, verschließt. Vater ist auch einer, der vor mir da war. Es gab schon vor dir Leben auf dieser Erde. Hey, wir sind nicht der Nabel der Welt, sondern wir sind Teil einer ganz langen Geschichte von Menschen, mit denen Gott Geschichte schreiben will. Amen? Amen. Amen. Und zuletzt, ein Vater ist einer, dessen Sicht der Welt und meiner Person tiefe Prägungen und Spuren in mir hinterlässt. Ja. Jesus, sagt die Bibel, wurde auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, Römer 6, Vers 4. Und nicht Jesus hat deinen Schuldschein ans Kreuz genagelt, sondern Gott, der Vater, Kolosser 2, 14 und 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Vater hat in Christus Triumph über die Macht des Feindes gehalten. Das ist das, was Kolosser 2, jetzt könnt ihr mal ganz lesen, uns sagt. Das heißt, die lange Liste, vielleicht habt ihr diesen Film gesehen, Christa hat uns mal einen Ausschnitt gezeigt, wie heißt er, Even? Nee, Bruce Allmächtig, die gibt jetzt lauter Serien. Und da gibt es diese lange Schreibtisch-Rollschublade. Kennt ihr die? Mit seinen ganzen Sünden. Unreinheit hier, Diebstahl da, böse Gedanken, bla bla bla. Also die ganze, das ist ein ganzes Leben lang. Und diese Riesenakte deines Lebens mit Übertretungen, mit Fehlern, mit Sünde, hat Gott der Vater genommen und mit seinem Sohn ans Kreuz genagelt, damit du frei sein kannst. Das Faszinierende an Gott ist, dass er sich schon im Alten Testament als Vater präsentiert. Zum Neuen Bund ist es ja noch einleuchtend, aber wenn ihr das Alte Testament studiert, es ist voll. Das Neueste, was ich gefunden habe, ist, dass Gott seinen Kindern gerne Süßigkeiten gibt. Halleluja. Süßes aus dem Felsen will ich dir zu essen geben, sagt Gott. Cool, ja? Die Kinder hören ja nicht zu. Das ist gut, ne? Könnt ihr dann sagen später, wenn die das kapiert haben mit der Ernährung. Er bezeichnet sich als ein Gott, der wie ein Mann seinen Sohn trägt, das Volk auf dem Weg trägt. Gott sagt an anderer Stelle, dass er Ephraim das Laufen beigebracht hat. Und das Wort Vater taucht ungewöhnlich häufig auf, finde ich, im Alten Testament. Johannes 3,16, der bekannteste Bibelvers überhaupt. So hat Gott die Welt geliebt. Wer? Der Vater. Lass uns das mal so sagen. Der Vater hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer hat uns versetzt aus Finsternis in Licht? Der Vater. Der Vater hat uns versetzt ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Hebräer 1, ab Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, nämlich Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Wenn du dich mit Jesus unterhältst, wer versucht und wer ruft hinten durch die Stimme des Sohnes? Der Vater. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung war und bevor es das Internet und E-Mails gab, hat man so Brieffreundschaften gepflegt. So über die Schule, glaube ich, war das. Kennt ihr das? So ins Ausland, damit man ein bisschen ja, über seinen Tellerrand hinausblickt. Und ich hatte als junges Mädchen einen Brieffreund und er wohnte in Südamerika, in Argentinien. Ja, coole Sache. Kommst du aus Argentinien? Nee. Ja, und wir haben uns geschrieben, ja, was hast du für Hobbys, was machst du, wie ist die Schule, wie ist es in deinem Land, bla bla bla. Und dann ist es ja nicht, es gibt ja so ein Ding, wer kennt wen, kenne ich nicht, nur vom Erzählen, aber da hat man wahrscheinlich sofort ein Bild, aber ich hatte ja lange nur Text. Ich hatte dieses dünne Briefpapier, na, wie heißt Luftpostbriefpapier, kennt ihr das? Blau mit so Streifen am Rand, das kam dann immer und das habe ich auch selber zum Schreiben benutzt. Und dann kam der spannendste aller Tage, das Bild, genau. Alle über 30 können sich dunkel dran erinnern. Und dann sagt man, wollen wir uns nicht mal ein Foto schicken? Und dann hat er mir ein Foto geschickt von sich und ich ihm von mir eins. Und so ein bisschen ist das so, mit dem Zeitpunkt zu vergleichen, finde ich, mir hilft es so zu verstehen, als Gott Jesus auf die Erde gesandt hat. Weil Jesus sagte, wer den Vater sieht, der sieht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also ist es wie so ein Passfoto. Wir haben den Vater ja so nie gesehen. Aber wir hatten einen Gott zum Anfassen zu dieser Zeit und wir haben das alles in der Bibel dokumentiert. Und alles, was Jesus getan hat, jede Heilung und alles, was er gesagt und angefasst hat, alle Barmherzigkeit, die er gezeigt hat, hat den Charakter des einen demonstriert, nämlich den des Vaters. Der war nämlich der Drahtzieher. Und Jesus sagte, ich sage nichts, ich tue nichts als das, was der Vater mir gezeigt hat. Also wer hat die Kinder auf den Schoß genommen und für sie gebetet und sie umarmt? Der Vater. Wer hat die Geldwechsler aus dem Tempel rausgeschmissen? Der Vater. Wer hat der Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, Barmherzigkeit gezeigt? Der Vater. Wer hat die klasse, sauberen Füße der Jünger gewaschen? Der Vater. Wer hat die Blinden geheilt und wer hat eigentlich über Jerusalem geweint vom Himmel her? Gott, der Vater. Der Vater, der in Jesus lebt. Ich empfinde, dass das Ziel und der Höhepunkt der Offenbarung des Neuen Testaments ist, Gott als unseren Vater kennenzulernen. Jesus, okay, du bekehrst dich, wunderbar, du erlebst die Geistestaufe, der Heilige Geist, das ist immens wichtig. Aber beide haben einen Schrei in ihrem Herzen. Komm, komm Eva, lass mich dir den einen zeigen, den Vater, den musst du kennenlernen. Solange du den noch nicht richtig kennengelernt hast, hast du die Liebe Gottes noch nicht so richtig als Vollbart erlebt. Dann geht's erst richtig los, dann kommt die nächste Dimension, dann kommt etwas Gewaltiges. Wenn wir das Bild von Gott als unserem Freund haben, was in Ordnung und biblisch ist, hat es aber manchmal zur Folge, dass dieser Gott ein bisschen kleiner Gott ist. Ein Gott, der so in Augenhöhe auf meiner Ebene ist. Aber wenn ich an Gott, den Vater, glaube, dann muss ich irgendwie nach oben gucken. Dann hat das was mit Autorität zu tun. Es hat was mit Unterordnung, es hat was mit Schutz, es hat was mit Geborgenheit, mit der Gewaltigkeit Gottes zu tun. Das ist ein ganz anderer Aspekt wieder von Gott. Mein dritter und letzter Punkt, den habe ich genannt, was hindert uns daran, Gott als Vater kennenzulernen? Dich hindert oder mich hinderte oder hindert daran, Stimmen, denen wir zuhören. Und diese Stimmen habe ich mal, ja, verschiedene Absaloms, das ist ein Name, das war ein Sohn von David, genannt. Und um das zu verstehen, lese ich euch kurz was vor aus 2. Samuel 15. 2. Samuel 15, ab Vers 1 für alle die, die das nochmal aufschreiben wollen. Es geschah danach, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und frühmorgens machte Absalom sich auf, stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeden Mann, der zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und sagte, der, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht, aber beim König hast du niemanden, der dich anhört. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen. Bei mir wäre das anders. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen. Und so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Es gibt Diebe auf dem Weg zum Vater. Und es gibt Leute, die dir sagen, im Geiste kein, ja, die dir sagen, zum Vater gehst du lieber nicht hin. Weißt du noch, dein Vater? Lass es lieber gleich bleiben. Das ist gefährlich. Der Feind steht am Weg wie Absalom, auf dem Weg zum König, zu Gott, dem Vater. Und wir lesen von Absalom, das war ein richtig hübscher. So der Brad Pitt, der vorchristlichen, wollte nachgucken, wann er gelebt hat, also von ein paar tausend vor Christus. Oder Robert Redford für die Älteren oder keine Ahnung, ja. Sucht er was aus. Er steht, der war unglaublich gut aussehend. Aber er hat verschiedene Schwierigkeiten erlebt in seiner Beziehung zum Vater und die haben ihn rebellisch werden lassen. Die haben sein Herz vergiftet und so hat er angefangen, Leute zu sich zu ziehen, weg von seinem Vater. Die erste Absalom-Stimme, die vielleicht in dein Ohr geflüstert hat, ist die Stimme der Erfahrung. Martin Luther hat gesagt, ich habe Schwierigkeiten, das Vaterunser zu beten, weil ich immer, wenn ich Vaterunser sage, an meinen eigenen Vater denke, der hart, unnachgiebig und rücksichtslos war. Ich kann nicht anders, als so auch über Gott zu denken. Und so wie es dem guten Martin Luther ging, so geht es vielen von uns. Warte nur, bis Papa nach Hause kommt, haben wir vielleicht früher gehört. Und wir haben Dinge erlebt von Vaterschaft, die dem Original nicht entsprochen haben, sondern vielleicht das Gegenteil waren. Und so haben wir vielleicht angefangen, Lügen über Gott, den Vater, zu glauben. Die zweite Absalom-Stimme, die es gibt, ist der Geist der Rebellion. Habt ihr noch nie gehört, den Geist der Rebellion? Ich sag euch, was der sagt, vielleicht erkennst du ihn dann. Das ist der, der dir sagt, Unterordnung ist Mist. Also das, was der Bernd da bringt, nee, ich würde das ja viel besser machen. Oder als Frau dein Mann, nee, also der rafft's irgendwie nie. Ich mach das doch lieber mal auf meine Art und Weise und manipuliere mich mal da so ein bisschen durch. Die Stimme der Rebellion sagt dir immer, Autorität ist negativ. Wir sind nicht blöd. Ja, wir haben eben von Georgien und China gehört. Wir alle wissen, dass alles, was gut ist, auch pervertiert werden kann. Sex kommt von Gott und Perversion kommt nicht. Und beides, ja, kommt irgendwie von anderen. Der Teufel verdreht Dinge gern. Aber das eigentliche Autorität ist ein Konzept, das Gott sich ausgedacht hat und es ein Geschenk ist und keine Bedrohung. Aber die Frage, kann ich mich trauen, klein zu sein, schwächer zu sein, mich unterzuordnen oder ist das gefährlich? Diese Frage hat jeder von uns schon beantwortet. Schon vor vielen Jahren, ihr seid alles erwachsene Leute, haben wir diese Frage in der einen oder anderen Art und Weise für uns beantwortet und unsere ganze Lebensphilosophie hängt bewusst oder unbewusst daran. Rebellion hat Freunde. Die Freunde heißen Eigenwille, Unabhängigkeit, Trotz, Selbstsucht und Stolz. Der Geist der Rebellion muss gegen Regeln verstoßen. Die Autorität stellt Regeln auf und du musst sie brechen. Einer sagt, dein Lehrer sagt, sei pünktlich und du musst einfach zu spät kommen, weil Rebellion deine Natur geworden ist. Ja. Liebe zu den Personen in Autorität wird sich daran zeigen, dass wir uns gerne unterordnen. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, Hilfe, jetzt muss ich aufhören, so werdet ihr meine Gebote halten. Erzieherin im Kindergarten, Lehrer, Sporttrainer, Klavierlehrer, Nachbarn in der Kinderzeit, Hausmeister, Verwandte, Ausbilder, Vorgesetzte, Polizisten, die Regierung, der Bürgermeister, der Fahrlehrer, die Beamten, die Behörden, die geistlichen Leiter, die Pastoren. Alles wundervolle Möglichkeiten herauszufinden, ob Absalom mein Herz gestohlen hat oder ob ich in Freiheit lebe, in Gottes Ordnung. Meine Bibel sagt in Apostelgeschichte 23, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Römer 13 sagt, wer sich der staatlichen Macht widersetzt, widersetzt sich Gott. Wenn du auf der Meile so schnell fährst, oh, ich weiß, wovon ich rede, ist es eigentlich Gottes Gebot, was du überschreitest. Ich weiß, das ist nicht die Bibelstelle, die man so in den Zellen auswendig lernt vielleicht oder die du dir so dick angemarkert hast, aber das ist Fakt. Gott steht für Autorität. Er steht für das Prinzip von verliehener Verantwortung und Macht ein. Und egal auf welcher Ebene ich das boykottiere, lade ich Rebellion in mein Herz. Wie ich mit Dingen, die schieflaufen, von Autorität umgehen kann, ist ein anderes Thema. Auf das Wie kommt es an. Und es kommt darauf an, Fehler, die gemacht werden, zu vergeben. Ich habe eine Mama und ich bin eine Mama. Meine Mama hat Fehler gemacht und ich mache Fehler. Jeden Tag in der Erziehung meiner Kinder gibt es Dinge, wo ich denke, jetzt hättest du nicht schreien müssen, das war zu weit, zu schwach, wie auch immer. Aber das ist nicht das Problem, weil Elternschaft ist ein fantastisches Konzept. Es gibt Gewalt in der Ehe. Natürlich gibt es Männer, die ihre Frauen schlagen. Ist deswegen die Ehe schlecht? Nein. Es gibt Missbrauch von Dingen, aber das Konzept ist fantastisch und gut. Und wenn wir uns auf Gott einrichten und unser ungeteiltes Herz auf ihn richten, dann werden wir ein Maß an Autorität und Unterordnung leben, was attraktiv, einladend und wunderschön ist. Weil wenn der, der dir überstellt ist, dir dient, weil er dich lieb hat, so wie es bei Gott der Fall ist, gibt es nichts Leichteres als das. Weil er sorgt für dich, er ist deine Burg, er ist dein Fels. Er gibt dir Geborgenheit und Schutz. Es gibt zwei Wege, Dinge zu erreichen. Mose hat auch zwei Wege gesucht, um sein Volk freizusetzen. Erst auf menschliche Art, indem er einen Ägypter erschlagen hat und nach einer Weile in der Wüste, wie wir schon gehört haben, auf Gottes Art. Oskar Schindler hat gesagt, Mose wollte sein Volk zunächst auf eine Art retten, rettete dabei einen und ermordete einen Ägypter. Auf Gottes Art schließlich rettete er Millionen. Halleluja. Das war die zweite Absalom-Stimme. Die dritte ist die Stimme der Minderwertigkeit. Alle können Gott als Vater erleben, aber du nicht. Du hast so viel hinter dir, du bist so anders, so sündig, so unwürdig und überhaupt nicht gut genug. Wie viele junge Männer auf dem Fußballplatz versuchen immer wieder zu beweisen, Vater, schau her, was ich kann. Oder auf der Arbeit oder durch Erfolg oder was auch immer. Eifersucht, Frust, Ehrgeiz, arbeiten und die Liebe verdienen zu wollen. Das ist eine Stimme, die uns weglockt von dem Vater, der uns annimmt, wie wir sind. Und der nicht erwartet, dass wir was bewerkstelligen, sondern der einfach uns nimmt. Die vierte Absalom-Stimme ist die, die sagt, nimm doch lieber mich, es gibt doch was Besseres. Liebesquellen fern von Gott, dem Vater. Unmoral zum Beispiel ist solch eine giftige Quelle. Noch eine kleine Statistik gegen Ende. Die am häufigsten besuchte Website im Internet hatte innerhalb von 24 Stunden 374.000 Besucher und hatte harte Pornografie zum Inhalt. In denselben 24 Stunden hatte die am häufigsten besuchte Website, die nichts mit Sex zu tun hatte, 37.000 Besucher. Es gibt in unserer Gesellschaft einen Hunger nach Liebe. Es gibt aber auch eine Menge verlorener Söhne und Töchter, die am falschen Ort danach suchen. Und diese Haltung kann auch in deinem Herzen drin sein, wenn wir Christen sind. Aber letzten Endes kann ich nur satt und zufrieden werden auf Dauer durch die Liebe des Vaters. Herr Thomas hat beim Opfer gesagt, lass dir doch nichts vormachen. Habt ihr schon mal David Copperfield gesehen oder irgendwelche Zauberer bei Zirkus oder Feiern, da gibt es diesen Trick, da kommt die Frau oder der Mann in die Kiste, kennt ihr den? Und dann holt er die große Säge raus und macht hier so. In der Mitte schneidet er die Kiste dann durch, klappt das Ding auf, da die Füße, da der Kopf und du staunst. Jeder normale Mensch, der älter ist als 10 Jahre, weiß, dass der nicht wirklich in zwei Hälften zersägt worden ist. Aber es sieht genauso aus, als ob. Und wenn deine Erfahrung dir zeigt, Gott ist böse, eigenwillig, meint's nicht gut mit mir, der kann mich überhaupt nicht annehmen, weil ich so einen Riesenmist gebaut habe, dann ist es genauso eine Illusion wie die Teilung dieses Menschen. Glaub ihr einfach nicht, weil die Bibel sagt etwas anderes. Und das, was das Wort sagt, ist die Wahrheit. Und nicht das, was du manchmal wahrzunehmen siehst. Der Teufel ist ein Betrüger, ein Lügner, ein Wein. Entschuldigung für den deftigen Ausdruck nochmal am Anfang. Aber die Liebe des Vaters ist für dich da. Nicht mehr oder nicht weniger als für irgendjemand anderem. Als ich schwanger war mit unserem ersten Kind, habe ich haben wir ein Kinderzimmer eingerichtet. Wir haben das Bett von Oma aus dem Speicher geholt, hab gestrichen, wir haben Borte angeklebt, wir haben die Schränke gefüllt mit Babykleidung, wir haben Zeug gekauft, ihr kennt das alle. Und wir haben vorbereitet. Und meine Bibel sagt, dass Jesus und der Vater dabei sind, Wohnung zu machen für dich. Und so wie wir alle, so voll Begeisterung, immer in so ein kleines Ding reingucken, so sieht Gott dich. Er sagt, oh, da ist er ja, der kleine Ralf. Oh! Und der Michael, guck mal, jetzt hat er gelacht. Ja, das ist das. Gott ist Vater und er kann nicht anders. Und wenn du Grimassen schneidest, in die Hose kackst oder kotzt, wird das daran nichts ändern. Habt ihr das jetzt verstanden? Amen. Jetzt habe ich noch zwei Geschichten, aber die sind eigentlich zu lang und meine Zeit ist weg. Ich erzähle sie mal in meinen Worten. Die erste ist sehr traurig, die zweite ein bisschen auch. In der ersten Geschichte hat ein junger Mann seinen Vater erschlagen, weil er einen üblen Vater hatte. Und ist ins Jugendgefängnis gekommen. Und ein Wärter hat gehört, also es ist nach Tatsachengeschichten in einem Buch, hat gehört, wie dieser Junge nachts in seiner Zelle saß und geheult hat und geschrien hat, ich will meinen Vater wieder haben. Und so sind wir oft, oder sind Menschen in der Welt, wir wollen Gott nicht, weil etwas in uns kaputt ist und zerstört ist und von Sünde zerfressen, und doch brauchen wir ihn doch so dringend. Die zweite Geschichte ist die von einem jungen Mann, der mit seiner Mutter, die Witwe ist, also der Vater ist gestorben, als der Junge ein Baby war. Und sie durchwühlen so einen Karton mit alten Bildern. Kennt ihr das? So auf Entdeckungsreise gehen, alte Fotos anschauen. Und er sieht Kinderfotos von sich im Cowboy-Kostüm, in der Schule, bei Feiern und alles das. Und dann ist da ein Bild von ihm als Baby. Ein Babybild von sich selber. Und das ist so zerknittert und so zerschunden, dass er seine Mutter fragt, Mama, warum hast du das olle Bild aufgehoben? Du hast doch so viele schöne Fotos von mir. Und dann erzählt ihm die Mutter, dass der Vater, das weiß er schon, schwer krank war. Er hatte sich an Kinderlähmung angesteckt in den 50er Jahren. Und er lag in einem Gerät, das nannte man eiserne Lunge. Und die hielt ihn am Leben. Und alles, was er sehen konnte, was er sich gewünscht hatte, waren zwei Fotos seiner Familie, seiner Frau, seiner Kinder. Und eins davon war dieses zerschundene Bild. Und als dieser Mann das in der Hand hielt, wurde ihm bewusst, dass, obwohl er keine Ahnung davon hatte, da einer war, der ihn geliebt hat. Einer, den er nie kennengelernt hat, der auf sein Bild geschaut hat, voller Zuwendung, voller Sehnsucht und voll mit dem Wunsch, diesen Jungen doch segnen zu dürfen. Und es ist ein Bild für Vaterschaft. Und so sieht Gott dich und Gott liebt dich. Der Vater liebt dich. Entgegen allem, was Stimmen und Absaloms dir erzählt haben. Er liebt dich und er möchte dich segnen von ganzem, ganzem Herzen. Ja, lass uns doch aufstehen vor Gott und einfach in dem Bewusstsein dieser Liebe vor Gott, dem Vater, jetzt stehen und beten. Gott, ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast als Vater. Und wir reden jetzt zu dir, Vater Gott, und wir wollen dir Danke sagen, dass du uns angenommen hast, mehr noch als adoptiert. Du hast uns mit allem zu deinen eigenen Kindern gemacht. Du hast uns versöhnt durch Jesus Christus, der unsere Schuld, unsere Last, unsere Sünde, die Fehler unseres Lebens getragen hat. Er hat die Strafe bekommen, die wir verdient haben. Und Gott, deine Liebe ist es, die heute Morgen ruft und schreit und sagt, komm, Kind, komm in meinen Arm, komm in den Arm des Vaters, der dich so sehr liebt und der dich so wunderbar findet. Und nichts, was du tust, kann diese Liebe schmälern. Und so sehr du dich auch anstrengst, größer kann sie nicht werden. Und ich bete, Geist Gottes, dass du diese Vaterliebe groß machst, heute Morgen in unseren Herzen. Halleluja. Und ich lade euch ein, mit mir, wie jedes Mal im Gottesdienst, ein Gebet der Hingabe an Gott zu beten. Ich werde vorbeten und bitte euch, mir nachzusprechen, wenn das eurem Wunsch entspricht. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir als dem Sohn. Und ich bete, vergib mir meine Schuld. Ich habe große Fehler gemacht in meinem Leben. Ich war fern von Gott, dem Vater. Aber ich sage Ja zu dir. Und lade dich ein. Nimm von nun an mein Leben in deine Hand. Vater Gott, ich will von Herzen dein Kind sein. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.